Wir stellen gerade mehr denn je fest, dass ja es wichtiger ist denn je, sich sehr starke Gedanken darüber zu machen, wie spreche ich dann die Leute an, die ich eigentlich haben möchte, weil die werden gerade so bombardiert und sehen so wahnsinnig viel Content in dieser Plattform, dass man im Zweifel einfach komplett untergeht.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und wir widmen uns heute dem Thema LinkedIn Advertising am Beispiel der großartigen Firma Stuffbase. Und für alle, die beim AdsCamp waren, die kennen die grundsätzliche Geschichte. Heute bei uns ist Maren Kaspers, Senior Performance Marketing Managerin bei Stuffbase. Hallo Maren.
Hallo Alexander.
Nicht mal den Titel hingekriegt, aber ab jetzt wird's besser. So, ja, ich habe es schon eingangs gesagt, wir sprechen heute über das Thema LinkedIn. Wir gucken uns ein bisschen die Reise von eurem Unternehmen an auf der Plattform, weil ihr noch nicht so alt seid, muss man sagen, als Unternehmen und irgendwann gestartet seid mit LinkedIn Advertising und irgendwie eigentlich eine riesige Lernkurve hingelegt habt. Und es ist eigentlich spannend zu sehen, welche Erkenntnisse sich daraus ergeben. Aber zu Beginn wäre es vielleicht nochmal ganz cool, wenn du sagst, Stuffbase, was macht ihr eigentlich?
Ja, mache ich sehr gerne. Stuffbase ist ein Software-as-a-Service-Startup, gegründet in Chemnitz. Das ist schon mal unsere erste Besonderheit. Ich glaube, man erwartet kein Tech-Startup aus Chemnitz. Aber ja, das sind wir. Das ist eine Sache, die uns ausmacht. Was machen wir? Wir sind mittlerweile mit mehr als, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, mit mehr als 300 Mitarbeitern damit beschäftigt, Mitarbeiter-Apps für die interne Kommunikation von großen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Mitarbeiter-App ist vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr so der richtige Ausdruck für das, was wir machen. Man könnte es auch mobile Kommunikationsplattform nennen mittlerweile. Also was wir machen möchten, ist, wir möchten großen Unternehmen, Enterprise-Unternehmen, die sehr viele verteilte Mitarbeiter haben. Wir nennen sie Blue-Collar-Worker. Das sind Mitarbeiter, die keinen Zugang zum Schreibtisch oder zu einer E-Mail-Adresse haben, zum Beispiel große Produktionsunternehmen oder Logistikunternehmen. Denen helfen wir, diese Mitarbeiter stärker ans Unternehmen, an die Unternehmensinformationen anzubinden, indem wir diese ja mobile Kommunikationsplattform zur Verfügung stellen. Die ist dann auch vollständig gebrandet im Unternehmenslook und ist dann quasi über mobile Endgeräte verfügbar, abrufbar, funktioniert wie eine ganz normale App. Wir nutzen die selber auch, ist aber auch wie ein ja ein erweitertes Intranet quasi am Desktop verfügbar. So das mal ganz kurz zusammengefasst.
Ja, vielen Dank. Da ist ja schon jede Menge Informationen drin. Im Prinzip habt ihr eben ein klares Zielkundensegment. Also es sind größere Unternehmen. Der Need ist ja auch schon klar. Mhm. Ne, wenn alle sowieso am Rechner sitzen, dann brauchen sie euch vielleicht nicht ganz so dringend an der Stelle. Und also war im Wesentlichen die Herausforderung, ihr wollt wachsen. Ne? Ihr habt auch Investoren in der Firma, ihr müsst wachsen. Mhm. Ihr seid auch, das muss man auch noch sagen, international aufgestellt. Ne? Okay. Ihr seid in Chemnitz gegründet, aber ihr habt ja eine weltweite Mission. Mhm. Und vielleicht sagst du nochmal, was waren denn die Herausforderungen, als ihr gesagt habt, okay, Marketing soll helfen, dass wir neue Kunden gewinnen. LinkedIn sieht aus wie eine Plattform, die da ganz gut was helfen könnte. Ne? Wie habt ihr denn angefangen?
Ja, vor dem Wie kommt vielleicht das Warum. Also du hast es gerade schon angedeutet, wir haben natürlich auch Investoren, die in uns investieren. Und wir haben Mitte 2019 haben wir eine relativ große Investitionsrunde gehabt und danach war der Need bei uns einfach da, dass wir in verschiedene Märkte wachsen müssen. Wir sagen skalieren. Bedeutete für uns, wir waren im Dachraum, also im deutschsprachigen Raum schon relativ bekannt mit unserer Marke Stuffbase. Ja, einfach in dem Bereich Mitarbeiter-App schon ja, ein recht gut bekannter Name. in den Märkten, in die wir rein wollten und auch immer noch rein wollen, das ist zum Beispiel die USA und Kanada, aber auch UK und wir nennen das Rest of World, was Benelux und Nordics Länder sind, da halt noch nicht. Und deswegen war es unsere Mission, einen Weg zu finden, wie kommen wir in diese Märkte rein und wie bekommen wir einfach unsere Brand in diese Märkte rein erstmal. Wir hatten bis dato schon ein recht gutes Inbound-Marketing. Was heißt recht gut? Wir hatten ein gutes Inbound-Marketing. Wir sind sehr stark in der Content-Produktion. Das bedeutet, wir hatten einen gut frequentierten Blog. Den haben wir immer noch. Das war damals unsere Basis. Und genau, unsere Mission war dann, dass wir festgestellt haben, wir haben sehr guten Content, wir haben sehr gute organische Zugriffe auf unseren Blog und auf die anderen Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben aber gar keinen Zugriff auf die Menschen, die sich das durchlesen oder die sich das runterladen. Und das wären doch eigentlich die Menschen, die ja sich für unser Produkt interessieren und die dann uns auch interessieren. Wie kriegen wir es denn hin, dass wir da Kontakt aufbauen können? Und genau, das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, lass uns doch mal probieren, über unterschiedliche Kampagnen eins von unseren Assets, das wir haben, in dem Fall ist es ein E-Book gewesen, beziehungsweise White Paper, lass uns das doch mal über eine Kampagne in den betreffenden Märkten verteilen und dann einfach mal schauen, was wir darüber einsammeln können, ob wir da überhaupt was drüber einsammeln können. Und genau, das ist so das Warum und das Wie. Ist im Prinzip auch sehr simpel gewesen damals. Wir haben einfach gesagt, okay, die meisten Kontaktpunkte, die unser Sales-Team hat in Unternehmen, sind interne Kommunikatoren. Also suchen wir uns doch einfach mal alle Job-Descriptions bei LinkedIn raus, die mit interner Kommunikation zu tun haben. Wir haben dann noch einen Seniority-Filter drauf geknallt, weil wir gesagt haben, die Entscheidung für den Kauf unserer App, die trifft am Ende ja nicht der Praktikant, sondern die trifft meistens tatsächlich der CEO beziehungsweise der Vorstand. Man muss dazu sagen, dass wir eine relativ große Deal-Size haben normalerweise und auch einen relativ langen Deal-Cycle. Das bedeutet, es dauert in der Regel recht lange, zwischen 4 bis 6 Monate, glaube ich, bis so ein, ja, vom ersten Kontakt bis dann am Ende so ein Deal bei uns unterschrieben wird. Das hat damit zu tun, dass ja, das eine recht große Investition ist für Unternehmen und so eine Plattform meistens auch mit sehr vielen unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen zu tun hat. Das bedeutet, es beschließt nicht einfach die interne Kommunikation, wir wollen jetzt diese Plattform nutzen, sondern die muss dann natürlich auch mit der IT sprechen, die muss dann im Zweifel vielleicht auch nochmal mit HR sprechen. Wir haben verschiedene Features, die auch für HR interessant sind. Die muss vielleicht, wenn es eine Operations-Abteilung gibt, auch nochmal mit denen sprechen. Das bedeutet, da sind ganz viele Mitarbeiter, also beziehungsweise ganz viele Teams an einem Tisch, die dann entscheiden, ja, das Produkt kaufen wir.
Das ist, ja. Nur um ganz kurz einzuhaken, also weil man das ganz oft sieht, dass sich Unternehmen schließen, ja, wir machen jetzt was auf der Plattform, aber die Ausgangslage ist halt ganz unterschiedlich. Und da muss man auch sagen, ihr hattet eigentlich eine sehr gute Vorarbeit, klingt jetzt ein bisschen blöd an der Stelle, ja. Aber ihr wart gut vorbereitet dahingehend, dass ihr eben schon wirklich viel und guten Inhalt hattet und wusstet, welcher Inhalt interessiert davon. Und das ist auch schon mal ein bisschen weiter, oder ziemlich viel weiter als viele andere. Dass ihr euch bewusst wart, okay, es geht vielleicht im ersten Schritt auch darum, dass wir noch ein Stück weit bekannter werden in manchen Märkten, dass ihr auch schon euch relativ strategisch überlegt habt, wer ist am Ende in dem Buying Center beteiligt am Ende an dem Prozess und entsprechend da vergleichsweise strategisch vorgegangen seid und nicht einfach gestartet habt und gesagt habt, Kampagne startet, am Ende entscheidet der Chef, sieht man ganz oft, dann, Chef muss targetiert werden, ist erstaunlicherweise nicht die günstigste Option auf LinkedIn, CEO-only-Targeting und eine Plattform, die halt so stark inhaltsgetrieben ist, zu versuchen zu erobern ohne Inhalte, die irgendwie wertvoll sind, ist halt auch ein Ding entweder der Unmöglichkeit oder eben ist es unfassbar teuer. Insofern war eure Ausgangslage einfach auch, finde ich, durch das, was ihr vorher gemacht habt, schon vergleichsweise gut, ne?
Ja, das stimmt. Und du hast auch was ganz Richtiges angesprochen. Wir haben zwar diesen Seniority-Filter da dann drauf geknallt, aber uns war schon bewusst, dass zum Beispiel der Senior Internal Comms Manager in einem Unternehmen am Ende sich eher das White Paper runterladen wird als der CEO. Unsere Annahme war dann aber, dass der Senior Manager dann mit dem ausgedruckten White Paper zum CEO geht und quasi dann die obere Führungsriege influenzt. Deswegen haben wir gesagt, alles über, also alles ab Senior targetieren wir bis hin zum Vorstand natürlich. Genau, und das war dann unser erstes Targeting. Wir haben, glaube ich, gar nicht viel mehr gemacht, außer Konkurrenten ausgeschlossen. Und das war es auch erstmal. Also das war unsere erste Kampagne mit unserem ersten White Paper.
Und dann sind die Leads durch die Tür marschiert, in Reihen, in Massen.
Ja, das war, das war ganz witzig, tatsächlich. Also erstmal war ich als, man muss ja dazu sagen, dass das für mich ja auch einfach, also diese ganze Learning-Geschichte ist ja meine persönliche Learning-Geschichte, die ich da als Social-Media-Manager quasi angefangen habe und dann mit diesem Projekt quasi in das Performance-Marketing reingewachsen bin. Für mich war das total witzig und auch super spannend zu sehen, dass da tatsächlich was passiert und das, was wir da machen, tatsächlich plötzlich bei unserem SDR oder Sales-Team ankommt und Leute mich ansprechen und sagen, Maren, was machst du denn da? Wir kriegen auf einmal so viele Leads. Das war schon sehr cool, tatsächlich. Das waren so die ersten Wochen, die haben da wirklich Spaß gemacht und dann hat auch sehr viel Spaß gemacht, also mir persönlich hat dann sehr viel Spaß gemacht, auszuprobieren. Also ich habe dann relativ schnell mir ein Spreadsheet angelegt und in diesem Spreadsheet habe ich dann sehr detailliert quasi jede einzelne Ad, die wir erstellt haben. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das sind halt 4 unterschiedliche Märkte gewesen. Und für jeden einzelnen Markt haben wir dann unterschiedliche Ads quasi gehabt natürlich. Die habe ich dann alle in einem Spreadsheet gesammelt und habe dann jeweils immer die Learnings dazu geschrieben. Also dieses Bild performt so und so in dem Markt und dieser Text performt so und so in dem Markt. Und dieser Titel performt besser als jener Titel. Und wenn ich jetzt ein Free Download in den Titel schreibe, dann performt das doppelt so gut. Das kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen signifikant an der Geschichte. Du sagst ja zu Recht, das ist ja auch die Geschichte, wie du in den Bereich eigentlich so reingekommen bist. Und ich glaube, anhand von dem, was ihr getan habt oder wie ihr es getan habt, und ihr habt halt eine ziemlich steile Lernkurve hingelegt, war es an einigen Stellen wahrscheinlich auch ein Vorteil, dass du nicht so stark vorbelastet gewesen bist, weil ich glaube, ihr habt Sachen ausprobiert, die hätten Leute, die lange dabei sind, nicht zwangsweise alle ausprobiert. Und ich finde, ihr probiert ja auch heute noch Dinge aus, die irgendwie so ein bisschen bereits von einigen abgelegt wurden, als muss ich gar nicht machen. Aber es zeigt sich eben, es lohnt, testen lohnt immer. Ja. So, ja. Am Ende.
Ja, das ist richtig.
Dann sind die Leads gekommen, dann in Massen, die Kollegen haben gesagt, wo kommen die alle her, du hast irgendwie, hast dich weitergebildet in Sachen, wie verwalte ich sehr viele, sehr lange Spreadsheets und dann, dann kommt der Sales-Apparat und sagt, das sind ganz viele, aber was mache ich mit denen?
Ja, also ja, das kam schleichend tatsächlich. Also die ersten Meldungen, die ich immer wieder gehört habe, die kamen von meinen Kollegen, die mit mir in Köln zusammen im Büro saßen. Also wir haben viele verteilte Büros in Deutschland und anderen Ländern und ich sitze in Köln und da saßen einige aus unserem SDR-Team, zu denen ja diese Leads dann kommen. Also die sind ja quasi die Ersten, die diese Leads dann bearbeiten, die erst total euphorisch waren, weil sie auf einmal so viel zu tun hatten und dann immer wieder gesagt haben, die Leads sind crap, also die, mit denen können wir nichts machen, wir müssen die alle rejecten, also ablehnen, weil die irgendwie entweder nicht erreichbar sind oder der größte Grund oder der immer noch größte Ablehngrund bei uns ist halt einfach die Company Size. Es liegt halt daran, dass, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir Unternehmen ansprechen, die sehr groß sind. Das hat was damit zu tun, dass unser ja, unsere Deals heißt, also der Preis, den man quasi für unsere Plattform zahlt, recht hoch ist. Und es lohnt sich in der Regel erst ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl in einem Unternehmen. Und deswegen, ja, ist halt einfach die Company Size für uns einer der größten oder der größte Ablehnungsgrund. Und das kristallisierte sich damals schon so ein bisschen raus. Und dann haben wir halt angefangen, weiter zu experimentieren, beziehungsweise ich habe dann geguckt, okay, was kann ich noch einschränken? Und bin dann halt wirklich, wie du das gerade schon gesagt hast, sehr blauäugig einfach in die Plattform reingegangen und habe geguckt, okay, was kann ich eigentlich machen? Also, ach, guck mal, da kann ich ja tatsächlich einstellen, welche Firmengröße ich ansprechen möchte. Dann mache ich das doch einfach mal und habe mich dann so weitergetestet, habe dann gesagt, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so richtig von uns, dass wir nur internal kommen, also interne Kommunikation ansprechen. Vielleicht macht es ja Sinn, wenn ich mal eine Testkampagne fahre mit irgendwie, wir sprechen mal HR an oder Ops, Operations Manager. Oder vielleicht macht es auch Sinn, wenn ich mal Interest-Targeting ausprobiere. Wir haben dann relativ gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit dem Targetieren von Menschen, die in bestimmten LinkedIn-Gruppen sind, weil es gerade für unseren Bereich einfach sehr viele, sehr große LinkedIn-Gruppen gibt, in denen die Leute sehr aktiv sind. Und genau, das war der erste Versuch, dann einfach auf die ja auf die Kommentare einzugehen und zu gucken, okay, vielleicht kann ich mit der Targetierung was ändern. Das war so das Naheliegendste, die Einstellung anpassen und dann läuft der Apparat besser.
Und das ist also ist ja cool, wenn wir dann nochmal so ins Operative gehen. Ihr habt viel ausprobiert. Wenn du jetzt so weil ihr am Ende oder weil ihr mit der Problemstellung konfrontiert gewesen seid, quantitativ und wahrscheinlich vom Preisniveau passende Leads, aber jetzt sind wir in der Herausforderung, dass wir letztlich den Funnel ein bisschen enger machen, um am Ende mit qualitativ hochwertigeren Ergebnissen rauszukommen. Ja. Ne? So, und dann habt ihr ausprobiert, du hast schon gesagt, irgendwie über Gruppentargeting haben sich da Möglichkeiten ergeben. Weil es sind tatsächlich erstaunlich viele Leute in LinkedIn-Gruppen organisiert, auch wenn sie im Durchschnitt verhältnismäßig inaktiv sind, haben sie halt trotzdem einmal dieses Commitment gezeigt, ja, das Thema interessiert mich wirklich, das ist ja schon mehr als andere, finde ich auch immer eine ganz coole Option, das nochmal zu machen. Habt ihr mit dem Interessentargeting irgendwie Erfolg gehabt aus deiner Sicht oder war das eher Beiwerk?
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass es tatsächlich eher Beiwerk gewesen ist. Also für eine kurze Zeit war das sehr erfolgreich. Also ich habe für eine kurze Zeit mit einigen Kampagnen wirklich viel aus diesem Gruppentargeting zum Beispiel rausholen können, habe aber irgendwann gelernt, was Low-Hanging Fruit bedeutet. Und dann irgendwann auch gelernt, dass die ersten 10 Leads, die reinkommen, nicht bedeuten, dass das eine erfolgreiche Zielgruppe für uns ist. deswegen würde ich im Nachhinein sagen, ich probiere es tatsächlich immer noch mal wieder aus, dass ich für bestimmte sehr spitze Themen, die wir immer wieder haben, dann versuche, über so ein Interest Targeting wie Gruppen zum Beispiel zu gehen, merke aber tatsächlich, dass das nicht so mittlerweile tatsächlich nicht mehr so gut performt, was auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass wir da schon sehr präsent sind mittlerweile. Also so eine Zielgruppe ist ja irgendwann auch endlich.
Ja, das muss man halt auch mal sagen. Du wirst nicht mit derselben Zielgruppe wahrscheinlich unendlich durchlaufen, sondern du grast sie ab im B2B-Bereich. Man muss auch einfach sagen, abhängig vom Markt auf LinkedIn, ne? Wenn wir den Dachmarkt angucken, ist LinkedIn ja vergleichsweise schwach positioniert im Verhältnis zu anderen Märkten. Ne? Wir haben in der Dachregion hier 14 Millionen Leute. Allein in Großbritannien haben wir 28 Millionen Registrierte. Also durch die Konkurrenz mit New Work Sing natürlich. Und da muss man sagen, das ist halt diese Wear-out-Effekte von Zielgruppen einfach, wenn man mit ein bisschen Budget reingeht, halt schon auch nach einigen Wochen gut auftreten können, muss man sagen, ne?
Ja, ich muss dazu als ganz kurze Anekdote aber gerade tatsächlich sagen, dass dass der Dachraum auf LinkedIn unser best-performancer Kanal ist momentan. Also nicht Kanal, sondern Raum ist. Aber im Dachraum läuft es gerade gut.
Ja, super. Womit du natürlich nicht sagst, dass es woanders nicht gut läuft.
Nee, das sage ich nicht. Aber nee, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist sehr interessant. Und daran sieht man tatsächlich auch, dass LinkedIn auch für die deutschsprachigen Länder viel relevanter wird. Und jetzt glaube ich tatsächlich auch durch die aktuelle Krisenzeit vielleicht relevanter geworden ist.
Ja, also das merkt man tatsächlich, finde ich, auch jetzt unabhängig von euch eben. Das Thema Messe ist halt in aller Munde, also alle, die sonst offline auch ihre Leads gesammelt haben, versuchen sich dort. Und man muss auch sagen, natürlich, wenn die Plattform jetzt nicht so in der Breite so groß ist, sind die Leute, die dort sind, eben schon vergleichsweise aktiv.
Ja. Ne?
Das ist, ja. Ne? Du hast eigentlich nicht so einen hohen Altbestand an Karteileichen, ja, die du sonst mit im Targeting hast, die aber eigentlich nichts machen. Ja. Das ist, das ist schon so. Und dann, wenn wir jetzt über das Targeting sprechen, ne, das hat sich ja auch, also du hast ja schon gesagt, das hat sich über Zeit verändert. Zum einen natürlich, weil du eben die Zielgruppe abgegrast hast. Zum anderen, weil sich eben auch gezeigt hat, dass ihr über bestimmtes Targeting nicht die qualitativ besten Leads am Ende generiert, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Mhm.
So.
Ja.
Dann ist ja immer so eine Glaubensfrage, ne? Gehe ich ganz breit rein ins Targeting oder werde ich ganz spitz? Und natürlich immer die Frage, was ist ganz spitz und was ist ganz breit? Aber hast du eine Einschätzung dazu, wie ihr jetzt in dem Segment, in dem ihr seid, euch entwickelt habt?
Ja, also auf LinkedIn zumindestens kann ich mich noch erinnern, dass wir damals zum Start immer versucht haben, eine möglichst große Zielgruppe zu haben. Und da bewegte sich unsere Audience tatsächlich so im Millionenbereich meistens. Irgendwann haben wir jemanden kennengelernt, der aus einer netten Agentur in Köln, der uns ein bisschen beraten hat, was das Thema angeht, und der uns gesagt hat, es macht schon Sinn, da tatsächlich etwas granularer und spitzer zu werden. Das sind wir dann mit der Zeit auch geworden. Wir haben tatsächlich dann mit der Zeit auch gelernt, was es bedeutet, bestimmte Audiences auszuschließen, wenn man Kampagnen baut. Aber B auch gelernt, dass man ja durchaus auch sehr kreativ sein kann, wenn es darum geht, mal eine Audience zu bauen. Und auf LinkedIn gibt es da ja mittlerweile immer mehr Möglichkeiten. Das heißt, wir bauen heute Audiences ganz anders und sind auch lange schon nicht mehr im Millionenbereich. Also ich glaube, unsere größten Audiences bewegen sich so im sechsstelligen Bereich, aber eher so um die, ja, 200, 100.000 sind so die größten Audiences, die wir haben, weil wir aber auch, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir einfach auch granularer im Messaging arbeiten. Also wir sagen heute zum Beispiel nicht mehr, ach komm, wir packen jetzt hier einfach alles mit Internal Comms und Employer Branding und Employee Experience und alles, was irgendwie damit zu tun haben könnte, in eine Audience, wie wir das früher gemacht haben, einfach immer noch mehr Jobtitle dazu, sondern wir sagen jetzt halt, wir haben eine HR-Audience und wir haben eine Operations-Audience und wir haben eine Internal-Comms-Audience und vielleicht auch sogar noch mal granularer und trennen dann Internal-Communications von Corporate-Communications und gucken mal, wie performen die gegeneinander und haben dann für die einzelnen Audiences auch immer spezifisches Messaging.
Das ist tatsächlich ein Punkt, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, wo man den auch viele gefühlt so ein bisschen verpassen auf der Plattform, weil sie sagen, hier, ich weiß ja, ich habe eine Zielgruppe, das sind nämlich die kaufen oder die abschließen, und das Produkt erfüllt einen Zweck, deswegen kann ich auch allen dasselbe erzählen. Auf einer Plattform, wo ich halt trotzdem, ne, letztlich ist LinkedIn ja eine Plattform, es wird wahrgenommen über den Feed. Das heißt, Leute scrollen. Das heißt, ich habe vergleichsweise wenig Zeit, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, abgesehen von Dingen wie Message Ads oder sowas. Das ist natürlich ein Punkt, der fällt halt dann. Das merkt man, finde ich, immer auch in den Zahlen, wenn die Botschaften nicht sehr spezifisch sind für mich, dann nehme ich sie wahrscheinlich nicht wirklich wahr. Also wenn es nicht mein Problem oder es für mich maßgeschneidert scheint so ein bisschen, das meinst du doch jetzt auch damit, ne? Dass ihr sagt, im Prinzip, wir werden in unseren Botschaften ein bisschen granularer.
Ja, genau, das meine ich. Also, dass wir zum Beispiel, im Prinzip steckt meistens ja die gleiche Botschaft oder das gleiche Asset dahinter, aber trotzdem kann man eine HR-Person mit einem anderen Problem besser ansprechen, als man eine interne Kommunikationsperson ansprechen würde.
Mhm. Und wenn du jetzt, also zum Targeting haben wir jetzt ja schon einiges gehört. Eine andere Frage ist dann ja auch immer, eingangs hast du gesagt, es war ja auch wichtig, dass wir überhaupt erstmal präsent werden in bestimmten Märkten, ne? Da, wo wir noch nicht so bekannt sind. Was ja so ein bisschen immer auf die Frage aufwirft, sind das am Ende alles Kampagnen gewesen, wo ihr gesagt habt, Ziel ist, dass die Leute ein Whitepaper runterladen, am Webinar teilnehmen oder was auch immer? Oder habt ihr auch Kampagnen geschaltet oder schaltet noch Kampagnen, die im Wesentlichen das Ziel haben, dass Leute merken, es gibt Stuffbase und sie sind gut?
Ja, also grundsätzlich ist tatsächlich LinkedIn die Plattform, auf der wir zum Beispiel am wenigsten mal eine Traffic-Kampagne, also eine rein Klick-basierte Kampagne machen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Klickpreise in der Regel bei LinkedIn höher sind. Was wir aber machen, ist zum Beispiel neu. Jetzt in der, wir dürfen es in der Beta-Phase gerade testen, mehr mit Videomaterial zu arbeiten. Das bedeutet, wir schalten Video-View-Kampagnen mit einem bestimmten Video zu einem bestimmten Thema. Beispielsweise vor kurzem hatten wir einen Video-Teaser zu einem Webinar, den wir geschaltet haben im Vorlauf, und wir haben dann quasi die Video-Views geretargetet, um die Leute dann ins Webinar zu holen. Mit sowas experimentieren wir zum Beispiel, aber das, worauf du hinaus möchtest, wahrscheinlich ist das Thema Text-Ads, mit dem wir auch sehr viel arbeiten. Wir haben festgestellt für uns, dass gerade in größeren Cold Audiences, also Zielgruppen, die in der Regel noch nichts mit uns zu tun haben, weil wir sie quasi kalt ansprechen, es oft hilft, zum Start der Kampagne nicht nur Sponsored Content Ads zu schalten, also die klassische Ad-Variante, die dann im Newsfeed erscheint, sondern begleitend für die gleiche Zielgruppe auch noch Text-Ads. Was wir festgestellt haben, ist, dass durch die Text-Ads einfach der CPL deutlich runtergeht. Also wir haben es tatsächlich bei einigen Kampagnen schon geschafft, den CPL irgendwie um das Zehnfache zu verringern, einfach nur mit diesen Text-Ads. Und wir gehen, man kann es jetzt halt zu 100% nicht immer belegen an der Stelle, aber wir gehen davon aus, dass diese Text-Ads, die in der Regel immer so ein ganz kleines Bild enthalten und meistens unser Stuffbase-Logo enthalten, einfach dafür sorgen, dass unsere Brand stärker präsent ist und dadurch einfach auch dann mehr Aufmerksamkeit erzielt, im Kopf bleibt und die Leute dann eher klicken.
Das ist so krass. Also das ist so das Format, wo extrem viele Leute sagen, musst du gar nicht mehr machen. Und ich find's toll, dass ihr es einfach ausprobiert und dann tatsächlich irgendwie belegbare Ergebnisse damit fahrt. Wenn wir über Werbeformate sprechen, Text-Ads, klassischer Sponsored Post, und die nutzt ihr jetzt Formate wie Message-Ads oder jetzt das neue Conversation-Ads oder reine Video-Ads auch?
Ja, also reine Video-Ads haben wir tatsächlich mit experimentiert, aber wahrscheinlich nicht genug. wie ich in dem Podcast mit dem Hendrik von euch gelernt habe, dass man eigentlich einfach weiter testen muss. Wir haben damit bisher noch nicht so wahnsinnig gute Ergebnisse erzielt, jetzt allerdings aber mit dem Thema Video-Retargeting werden wir wahrscheinlich das wieder sehr verstärkt nutzen. Was wir auch ausprobiert haben bisher, ist Message-Ads, also In-Mail. Weißt du wahrscheinlich auch. hat damals für uns man kann ja auch sagen, was nicht funktioniert hat.
Absolut.
Hat damals für uns nicht gut funktioniert. Ich kann aber mittlerweile auch, glaube ich, viel dazu sagen, warum. Wir haben das zu einem Zeitpunkt ausprobiert, als uns das Thema Messaging noch nicht so klar gewesen ist und als uns noch nicht so klar war, dass die Technik, so eine Kampagne zu bauen, das Bidding zu bearbeiten oder die Audience zu bearbeiten, ist kein Hexenwerk. Also das ist ja was man lernen kann, was man sich abgucken kann, was mit vielen Automatisierungsfunktionen LinkedIn ja mittlerweile auch also vieles selber kann. Das Einzige, was man beeinflussen kann, ist die Message, die man rausschickt. Und dann die Message, die man rausschickt, an welche Zielgruppe. Und was wir gelernt haben beim Thema InMail, sind wir bei unseren ersten Versuchen immer an kalte Audiences rangegangen, direkt mit Event-Einladungen, und haben dadurch quasi gar keine Erfolge erzielt. Was aber für mich auch sehr logisch ist, weil wir einfach unvorbereitete Audiences mit einer Message angesprochen haben, bei der sie sich wahrscheinlich einfach gefragt haben, was soll ich damit? Und ich tatsächlich für die Zukunft gerne eine andere Sache ausprobieren möchte, nämlich das Thema InMail für Retargeting Audiences zu nutzen und dann quasi auch stärker nicht nur auf Content-Download, also White Paper oder Webinar-Anmeldung fokussiert, sondern da auch wirklich dann mit unserem Demo-CTA stärker rauszugehen.
Mhm. Ja, zeigt sich auch, finde ich, in den meisten Tests, dass es unabhängig davon, ob LinkedIn sagt, dass es für praktisch alle Audiences geeignet ist, dass es die besseren Ergebnisse mit sich bringt, wenn man auf gut vorbereitete Audiences stößt, weil sonst ist es wirklich schwierig.
Ja, und das ist ja tatsächlich eine Sache, also die hast du uns ja schon mal, also damals auch oft gesagt, ist trotzdem aber eine Sache, die wir selber lernen mussten. so wie jedes Format und jede Audience, die wir anpacken mussten, die nicht funktioniert hat oder die dann funktioniert hat, aber das mussten wir selber lernen, weil wir es ausprobieren mussten.
Ja, absolut. Also das ist ja letztlich Teil der Reise, die ihr gemacht habt, auch herauszufinden, was nicht funktioniert. Ja. Und erst wenn man es gemacht hat, lernt man wirklich, warum es womöglich, ne? Du hast es ja auch gerade so gesagt, irgendwie aus den Gründen hat es vermutlich nicht funktioniert. Und es wird einem viel klarer, wenn man es einfach mal gemacht hat und auch mit manchen Sachen einfach mal auf die Schnauze gefallen ist.
Ja.
Also das passiert. Ja. Wer nur Treffer landet, hat einfach nicht genug ausprobiert.
Ja, ich glaube, wenn wir nicht immer wieder an den Punkt gekommen wären, wo wir gemerkt haben, das funktioniert so nicht mehr, dann hätten wir zum Beispiel sowas wie Text-Ads auch nicht ausprobiert, weil wir dann an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, oh, es wird jetzt zu teuer, wir müssen irgendwas machen. Wir hätten aber zum Beispiel neben LinkedIn für den Dachmarkt auch nicht Xing ausprobiert, wenn wir nicht gesehen hätten, okay, wir haben jetzt hier den Dachmarkt, der ist auf LinkedIn noch nicht so riesig präsent, vielleicht müssen wir mal eine andere Plattform ausprobieren. Also wenn man keine Fehler macht, hatte Henrik ja auch in dem Podcast sehr oft gesagt, wenn man keine Fehler macht und diese Fehler nicht reflektiert, dann kommt man auch nicht weiter.
Ja, du hast es gerade angesprochen, du musst nochmal sagen, ihr habt Xing ausprobiert, was ist passiert?
ja, wir haben Xing ausprobiert, beziehungsweise wir nutzen Xing immer noch als tatsächlich für Lead-Generierung im Dachraum. Ist für uns immer noch sehr, sehr spannend, ist tatsächlich neben LinkedIn für uns der Kanal, der uns die günstigsten Leads bringt, was die Qualität der Leads angeht, sind wir gerade noch in einer Phase, in der wir das jetzt erst bewerten können. Es steht auch noch ein bisschen aus, wie lange das noch funktioniert, weil wie gesagt, wir machen das jetzt seit ein paar Monaten und wir waren auf der Plattform werbetechnisch bis dato nicht präsent. Jetzt sind wir seit einiger Zeit sehr präsent und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, wenn irgendwann so ein langsamer Sättigungswert in der Audience da einsetzt. Wir haben aber tatsächlich festgestellt, dass es für Webinar-Anmeldung und White-Paper-Promotion für unsere Zielgruppe im Dachraum ein spannender Kanal ist, weil das einfach der Kanal ist, auf dem sich diese Zielgruppe immer noch tummelt.
Ich feiere das so, dass ihr das ausprobiert habt. Irgendwie, ich würde sagen, irgendwie 80-90% dieser Branche hätten gesagt, musst du nicht ausprobieren, Xing ist tot. Trotzdem gemacht und dann gute Ergebnisse. Also ich wäre auch schuldig gewesen, hätte auch gesagt, musst du nicht machen.
Ich weiß.
Aber super. Ja. Super. Was ich halt jetzt sprichst du ja darüber, was mal gucken, was in ein paar Monaten ist, wenn sich die Zielgruppen sättigen, Preise gehen womöglich dann auch für euch hoch oder die Qualität lässt nach. Das ist ja etwas, mit dem du eigentlich die ganze Zeit jetzt auch konfrontiert gewesen bist. Ne? Du hast Targeting-Optionen ausprobiert. Irgendwann siehst du halt Sättigungseffekte an der Stelle. Aber ihr probiert ja eher konstant weiter aus, ne? Das ist ja so, ja, hatten wir im anderen Podcast auch so genannt, das ist eben auch dieses, das Mindset, das man haben will, um weiterzukommen, weil wir in einem begrenzten Markt sind, ne? Ihr habt halt eine klar definierte Zielgruppe, mhm, die nur größere Unternehmen gehören dazu und spielt auf jeden Fall im Dachraum, ist das halt am Ende ein begrenzter Markt.
Ja.
Den ihr dann eben, wenn du merkst, irgendwie geradeaus geht's nicht, dann musst du halt doch mal irgendwie gucken, welche andere Straße führt da lang. Wie vom Intervall, in dem ihr jetzt Dinge ausprobiert, würdest du sagen, hier eigentlich muss ich wöchentlich neue Tests starten oder täglich oder einmal im Monat gucke ich, was geht denn gar nicht mehr? Wie ist denn so dein Zugang da?
Ja, also mein Zugang ist tatsächlich immer noch so, dass ich täglich teste. Man muss dazu sagen, das Mindset unseres gesamten Teams ist sehr testgetrieben. Also nicht nur das Performance-Team oder die Performance-Manager, die quasi in den Plattformen arbeiten, sondern auch zum Beispiel unsere Art-Direktorin ist sehr, sehr testgetrieben, indem sie zum Beispiel wahnsinnig viel auf Landingpages testet. Ich könnte gar nicht sagen, wie viel AB-Tests wir gerade laufen haben, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen. Das Testen ist ja nicht nur eine Sache von Paid Social, wie wir ja auch gelernt haben. Wie passend eigentlich, dass wir das nach dem Podcast mit dem Hendrik aufnehmen gerade.
Ja, in der Tat.
was wir gerade machen, ist, dass wir das Testen ein bisschen professionalisieren. Wir sind da ja sehr reingerutscht, reingeschlittert, wie ich das schon gesagt habe, mit Spreadsheet, und dann habe ich irgendwann mal eine Confluence-Seite erstellt, wo man dann quasi Learning sammeln konnte. Alles nicht so wahnsinnig handy irgendwie. Und jetzt sind wir mittlerweile auch nicht mehr nur ich in der Ads-Manager-Position, sondern wir haben in den USA jemanden, der daran arbeitet. Wir haben im Dachraum jemanden, wir haben in den UK jemanden. Das heißt, wir sind jetzt auch mehr Leute, die mehr testen, die mehr Testergebnisse haben. Professionalisieren wir gerade in der Form, als dass wir sehr viel mehr protokollieren werden in Zukunft. Wir haben, du hattest ja in dem Podcast mit dem Hendrik auch angesprochen, dass es eine Firma gibt, die, was hast du gesagt, 1000 Tests am Tag macht, ne, glaube ich, Booking?
Ja, genau. 1000 immer parallel, wenn ich das richtig sehe.
Parallel, genau. Wir haben jetzt seit einigen Monaten einen neuen Kollegen, der auch von Booking kommt und der das gerade alles sehr schön strukturiert und ordnet für uns, dieses Thema Testen. Deswegen kann ich gar nicht so sagen, wie präsent ist das Thema, weil es in jedem Bereich für uns sehr präsent ist. Ob das jetzt im Paid-Social-Bereich ist, wo wir kontinuierlich natürlich testen, welches Asset nehmen wir für die Landingpage und welchen Titel bekommt die Landingpage, und dann aber auch auf Ad-Ebene, welcher Text funktioniert und welches Image funktioniert. Aber wir testen zum Beispiel auch in Organic Social und gucken, bekommt jeder Post, Organic Post von uns bekommt auch OTM-Parameter, und wir gucken, okay, da kamen jetzt aber viele Anmeldungen für ein Webinar, was war da jetzt besonders an dem Post? Also Testen ist schon sehr stark unsere DNA.
Ja, das ist, finde ich nochmal super, dass du das so erwähnst, weil das auch, es wird halt häufig in so einem Silo dann vollzogen, Marketing testet halt, so, aber letztlich ist ja die Journey, die dazu führt, dass ihr Abschlüsse macht, eben viel länger als das, was ihr jetzt unmittelbar über das Marketing beeinflusst.
Ja. Ne?
Ihr markiert ja den vorderen Punkt letztlich, ne? Ich hole die Leute rein, ich bringe sie meinetwegen noch in den Club rein, aber irgendwann geht's halt weiter.
Ja.
So. Und man muss sagen, das, was man so als Testing-Mindset bezeichnen muss, eben, wie du sagst, die ganze Firma erfassen, damit du am Ende den Erfolg haben kannst, den ihr jetzt ja auch völlig zu Recht habt.
Mhm.
Das Thema Testing führt dann irgendwie auch zum Thema Messen, ne?
Ja.
Weil, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, habt ihr da ja auch viel geändert, ne? Am Anfang habt ihr gesagt, was ist die Zielstellung, viele Leads durch die Tür zu bringen. Ne, um im Bild zu bleiben, hier, wir haben unseren Club, wir holen möglichst viele Leute durch die Tür.
Ja.
Dann stellt ihr fest, die Bar sagt, keiner von denen bestellt was.
Ja.
Diese Kunden helfen mir nicht. So. Wie hat sich das für euch so entwickelt? Oder auf der Plattform, wenn du da jetzt auch drauf guckst, orientierst du dich an den Metriken, die Plattform LinkedIn dir jetzt gibt dafür? Messt ihr unabhängig davon? Habt ihr Zielmetriken definiert, die immer gelten?
Ja, gut gestellte Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke nicht mehr nur auf die Plattform. Also als ich begonnen habe, vor mehr als einem Jahr, habe ich mich sehr stark an der Plattform orientiert, was witzig ist, weil wenn ich heute in die alten Kampagnen reingucke, dann sieht man noch nicht mal, was für Conversions passiert sind, weil wir gar keine Conversions definiert hatten. Das heißt, wir konnten damals eigentlich nur aufgrund von der von der Klickrate optimieren, was wir auch getan haben. Heute optimieren wir oder gucke ich tatsächlich ganz anders. Also ich bin, glaube ich, die Hälfte des Tages in Salesforce. Man muss dazu sagen, wir arbeiten im Marketing mit HubSpot und die Leads, die von Sales akzeptiert werden, gehen dann automatisch rüber in Salesforce. Und ich arbeite eigentlich also fast ausschließlich damit, dass ich mir anschaue, welche Leads aus welcher Kampagne werden akzeptiert. Das heißt, aus welchem Lead wird ein Sales Accepted Lead und am Ende auch tatsächlich dann eine Opportunity. Wie hoch ist die Opportunity? Wie viel Pipeline generieren wir damit? Und wir arbeiten gerade daran, dass wir das dann am Ende tatsächlich auch nicht nur auf Kampagnenebene sagen können, also diese Kampagne hat uns am Ende so und so viele Leads und dann so viele Accepted Leads und dann so viel Pipeline gebracht, sondern innerhalb einer Kampagne granularer zu werden und zu sagen, okay, das ist die Zielgruppe, die Audience, die hat uns das eingebracht. Deswegen gucke ich halt tatsächlich natürlich bei LinkedIn und schau mir an, läuft die Kampagne, wie sieht die Klickrate aus, wie ist der Klickpreis gerade und wie viel kostet uns die Conversion. Jetzt ist aber am Ende tatsächlich der CPL, also der Preis pro Conversion, nicht mehr der wichtigste Wert, sondern tatsächlich der Preis pro Sales Accepted Lead, weil das für uns natürlich eine erste Aussage darüber ist, wie qualifiziert ist dieser Lead, den wir da generiert haben. Gucke auf der Plattform auf Kampagnenebene, ja, um zu gucken, welche Ads und Assets funktionieren. Und für alles, was danach kommt, bin ich tatsächlich ausschließlich in HubSpot und Salesforce.
Also ihr habt den Messpunkt eben weiter nach innen geschoben, ne? Ja. Weiter an den Abschluss geschoben. Was dann ja auch so ein bisschen die Frage aufwirft, weil du hast es schon gesagt, ihr habt einen langen Cycle bis zum Abschluss, mehrere Monate, über ein halbes Jahr. Du musst ja im Prinzip dann zurückanalysieren,
ja,
ne, also und sagen, okay, die Kampagne gibt es womöglich gar nicht mehr.
Ja.
Die Herausforderung hat sich jetzt ja erst gestellt, weil ihr das schon eine Weile jetzt macht. Ne?
Ja.
Erst jetzt sind ja im Prinzip messbare Ergebnisse dann auch da. Und habt ihr schon ein Vorgehen gefunden, wie ihr dann im Prinzip mit der Analyse, die dann ja eigentlich 7 Monate zurückreicht, künftig umgehen werdet?
Ja, ich würde mal sagen, das ist Work in Progress. es ist tatsächlich auch immer schwer, das zu definieren. Ne? Also ich wäre so happy, wenn ich tatsächlich mal ein ROAS errechnen könnte, was aber wirklich sehr schwierig ist, weil unser Deal Cycle so lang ist und wir so viele unterschiedliche Touchpoints auf dem Deal Cycle, in diesem Deal Cycle haben in der Regel, und man ja oft auch gar nicht sagen kann, der Lead, den ich jetzt hier generiert habe, der ist dann auch der Gewinner gewesen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich in der vergangenen Woche oder vor 2 Wochen mal richtig gefeiert habe, weil eine Capterra-Kampagne, die ich gerade verwalte, also Capterra ist eine Software-Suchmaschine und dort kann man auch quasi sich hochbieten in den Rankings, und eine Capterra-Kampagne, die ich geschaltet habe, tatsächlich zu einem Deal geführt hat. Und ich gesagt habe, geil, das ist cool, jetzt kann ich hier tatsächlich endlich mal ein ROAS ausrechnen, weil ich kann mal gucken, wie hoch der Deal war, und eindeutig geht halt quasi dieser Kontakt auf Capterra zurück. Am Ende des Tages, wie ich das ja eingangs schon gesagt habe, ist es aber ja nicht so, dass eine einzige Person im Unternehmen die Entscheidung trifft, sondern es ist halt eventuell sogar so, dass einer bekommt mal ein White Paper angezeigt und der andere parallel ein Webinar und dann gucken die sich das an und dann reden die zufällig über Staffbase und dann erfährt noch eine dritte Person davon. Also es ist ja gar nicht so eindeutig zurückzuverfolgen.
Ja, das ist letztlich die Herausforderung, die immer dann bleibt. Also diese Trendschärfe hat man nicht am Ende.
Ja, diese Trendschärfe haben wir nicht. Und deswegen, ja, da ist noch sehr viel Herausforderung für uns gerade, das so umzustellen, dass wir da bessere Einblicke haben.
Super, vielen Dank, Maren. Lass uns noch einmal ganz kurz sagen, jetzt LinkedIn, wir haben ja so ein bisschen auch schon von der Plattform dann operativ wegbewegt, aber wenn du jetzt sagst, irgendwie die Sachen, die ich jetzt gegenwärtig auf LinkedIn als den größten Hebel sehe, was ist für dich am wichtigsten jetzt gegenwärtig dort, wenn du sagst, wir schalten Kampagnen?
Messaging gegenwärtig. Gegenwärtig ist es gerade so, dass die Plattform so voll ist, überfüllt, gerade in den englischsprachigen Märkten, dass wir merken, dass unsere CTR momentan wahnsinnig weit runterfällt. Das Problem hatten wir eigentlich nie. Und wir stellen gerade mehr denn je fest, dass es wichtiger ist, denn je sich sehr starke Gedanken darüber zu machen, wie spreche ich dann die Leute an, die ich eigentlich haben möchte, weil die werden gerade so bombardiert und sehen so wahnsinnig viel Content in dieser Plattform, dass man im Zweifel einfach komplett untergeht. Und deswegen, würde ich tatsächlich Messaging sagen.
Okay, cool. Maren, eine Frage muss immer sein. Wir reden über Lead-Generierung. Letztlich haben wir auf der Plattform zwei Optionen, das zu machen, beziehungsweise wir haben einmal die Lead-Ads, die wir nutzen können, wo die Leute auf der Plattform selbst ein Formular ausfüllen, oder die Alternative ist eben, ich schicke die Leute auf meine Landingpage und sammle die Informationen da ein. Und eigentlich sollte es keine Glaubenssache sein, ist es aber für viele dann doch irgendwie. Wie ist denn eure Erfahrung, Lead-Ads oder Landingpage?
Ja, auch da haben wir eine Entwicklung hingelegt. Wir haben natürlich zu Beginn auch Lead-Ads oder beziehungsweise Lead-Form-Ads gebraucht und haben damals sehr erfreut festgestellt, dass uns das einfach einen sehr viel günstigeren CPL bringt und waren recht begeistert darüber, bis wir festgestellt haben, dass die Leads, die aus diesen Lead-Forms kommen, in der Regel private E-Mail-Adressen enthalten und bei uns in HubSpot nicht von unseren Sales-Kollegen bearbeitet wurden. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und haben festgestellt, dass technisch gerade, aber was nicht passiert, wenn ein Lead-Gen-Form ein Lead an HubSpot weiterschickt, ist, dass die Informationen, wie zum Beispiel aus welchem Land kommt denn dieser Lead, heißt bei uns dann HubSpot IP Country, die werden nicht weitergegeben. Und alle diese Leads, die diese Informationen nicht haben, die landen bei HubSpot quasi auf einem großen Stapel und werden nicht weiter bearbeitet. Das war das eine Problem. Und das zweite Problem war das die Tatsache der privaten E-Mail-Adressen. Wir sind eine B2B-Firma. Wir sprechen Businesskunden an. Deswegen suchen wir natürlich auch nach Ansprechpartnern im Unternehmen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein sehr hoher Prozentsatz von privaten E-Mail-Adressen einfach nicht rentabel ist für uns. Deswegen werden private E-Mail-Adressen auch in der Regel nicht bearbeitet. Und bei LinkedIn ist es ja leider so, dass diese Lead-Gen-Formulare per Autofill meistens ausgefüllt werden. Das heißt, ich als User klicke da drauf und dann wird das quasi aus meinem LinkedIn-Profil, zieht sich LinkedIn schon die ganzen Daten raus, auch meine E-Mail-Adresse, mit der ich bei LinkedIn angemeldet bin. Und das ist ja meistens die private. Man kann zwar immer noch andere Felder hinzufügen, wie zum Beispiel Business-E-Mail-Adresse, aber die wenigsten Leute machen sich am Ende am Handy die Mühe und fügen dann alles, was nicht ausgefüllt ist, selber noch manuell hinzu und man kann es auch nicht mandatory machen. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, das, der Aufwand für uns hintenrum mit all diesen Leads ist zu groß. Wir machen das Thema Lead-Gen-Forms erstmal nicht mehr. Plus wir haben festgestellt, dass es für uns sehr viel effektiver ist, mit einer Landingpage und einer dazugehörigen Thank-You-Page zu arbeiten, wodurch wir A, besser Conversions tracken können und B, noch besser retargeten können. Jetzt, Stand jetzt, gibt es ja auch das Lead-Gen-Form-Retargeting. Das gab es vorher noch nicht. Wir werden mit Sicherheit auch bald wieder die ersten Experimente mit Lead-Gen-Forms machen, arbeiten aber gerade an einem Prozess, wie können wir diese privaten E-Mail-Adressen, die wir dann alle über diese Lead-Gen-Forms einsammeln, im Marketing erstmal weiterqualifizieren, bevor wir sie quasi dann an das Sales-Team weitergeben. Also das ist gerade die Arbeit, die wir hintenrum machen, bevor wir vorne das Instrument wieder einschalten. Deswegen würde ich sagen, Lead-Gen-Forms sind eine tolle Sache, vor allem mit der Möglichkeit des Retargetings jetzt, glaube ich, nochmal sehr viel spannender für Unternehmen, die in der Dimension wie wir qualitative Leads einsammeln müssen, und mit HubSpot zusammenarbeiten, tatsächlich eine technische Frickelei, die wir einfach jetzt eine Zeit lang ignoriert haben.
Um das noch einmal ganz kurz zu erklären, super spannend, Maren, die Möglichkeit, die jetzt noch nicht in allen Accounts gegeben ist, aber kommt, ist eben ein sogenanntes Engagement Retargeting. Das heißt, die Leute, die begonnen haben im Prinzip, also die angesprungen sind auf das Leadform, aber nicht abgeschickt haben, kann ich im Prinzip nochmal ansprechen. So.
Genau.
Aber man muss auch sagen, ihr habt halt auch die Möglichkeit, sehr coole und smart designte Landingpages zu machen. Da ist das einfach auch ein sehr, sehr gutes Mittel. Ne?
Richtig, genau.
Maren, wenn jetzt jemand sagt, du, das war ganz spannend, ich hätte vielleicht noch eine kleine Detailfrage. Wie kann man dich denn erreichen? Kann man dich erreichen?
Ja, also ich bin natürlich auch auf LinkedIn relativ aktiv, aber auch überall sonst. Ich bin auch über Twitter zu erreichen, auch über Xing, auch über Instagram. Einfach überall auf jeder Plattform.
Sehr schön. Kann ich auch nur empfehlen, folgt der Maren auf LinkedIn. Die postet auch spannende Sachen, auch Insights, Learnings, die sie selbst gemacht haben auf der Plattform. Ist auf jeden Fall wert, sich das alles anzuschauen. Maren, ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Insights. Ich glaube, das hilft ganz vielen Leuten gerade.
Das hoffe ich sehr. Ansonsten, ja, fragt mich gerne. Wenn ich was weiß, helfe ich gerne weiter.
Alles klar. Vielen Dank und allen da draußen. Tschüss.
Tschüss.